Das Tinder-Paar. Kommunikation ist eine schwierige Sprache.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Heute erzählen wir euch eine Geschichte, und zwar die Geschichte von einem Paar, das eigentlich nicht sehr lange ein Paar war. Ungefähr 3 Jahre.
Und wir werden verstehen, warum das so kommen musste. Denn in meiner Praxis kommt es gar nicht so selten vor, dass ein Paar bereits sehr hochtourig in eine Beziehung einsteigt, was dann nur sehr schwer weiterzuführen ist.
Es geht um ein Paar, das sehr, ja, sagen wir, unerwartbare Phasen durchlebt. Es geht um Johanna und Klaus.
So, wir stellen uns kurz vor. Die Andrea ist Paar- und Sexualtherapeutin und hat eine Praxis in München. Mittendrin, die Beziehungspraxis.
Mir gegenüber sitzt die Indra. Die Indra ist Journalistin und die Frau von unserem Quotenmann Markus, der auf der rechten Seite, auf dem rechten Flügel sitzt. Und er ist auch Journalist.
Genau, und wir sitzen zusammen bei uns zu Hause am großen Esszimmertisch. Das ist so ein Holztisch. Hier steht eine große Blumenvase mit Lilien und die bröseln gerade auf meine Hände runter. Na gut, wir starten, oder? Auch das ist eine wahre Geschichte. Der erste Eindruck.
Andreas Praxis liegt im Herzen von München, ich habe es schon erzählt, in so einem wunderschönen Altbau, direkt an der Isar. Und von ihren Räumlichkeiten aus, da schaut man direkt durch große Fenster auf das Treiben und Gewusel in der Münchner Innenstadt. Da sind viele Restaurants, große alte Kastanienbäume. Studenten treffen sich hier, Jogger sind unterwegs, viele Fahrradfahrer und Spaziergänger. So ein buntes Treiben, eigentlich ein Traum in München.
Betritt man das Gebäude und die große, schwere Eingangstür fällt hinter einem zu, steht man in einem altehrwürdigen Flur mit großem Treppenhaus, das eine Atmosphäre der totalen Ruhe ausstrahlt. Auf alten, ja so für Altbauten typisch knarzenden Treppen gelangt man in Andreas Praxis im ersten Stock.
Viele Menschen, die dann bei mir ankommen, sagen, sie haben es aber schön hier.
Ja,
ja, und das ist mir übrigens auch sehr bewusst, das ist mir ganz wichtig. Das ist mir jeden Tag, wenn ich komme und jeden Tag, wenn ich gehe, wirklich bewusst. Und sie haben ja auch gar keine Couch. Und habe ich tatsächlich nicht. Das habe ich mir ganz anders bei einem Psychologen oder bei einer Therapie vorgestellt.
Ja, genau.
Und das ist mir auch wichtig gewesen, dass ich das ein bisschen anders gemacht habe.
Andreas Praxis hat 4-5 Meter hohe Decken mit Stuck.
Na, 3,5.
Na gut.
Oder vielleicht 4.
Okay, dann vielleicht 4. An einer Wand hängt ein großes Kunstwerk, ein großer schwarz-weißer Teppich liegt auf dem Fischgrillparkett und darauf in einer Runde 4 gemütliche Sessel um einen kleinen Tisch, auf dem eine Box mit Taschentüchern steht.
Meistens steht sie unter dem Tisch, da ist nämlich noch so ein doppelter Boden extra drin, dass das nicht sofort ins Auge sticht.
Ja,
so, oh Gott. Und ich sag auch immer, wenn die Leute sich entschuldigen, oh, es tut mir leid, ich wollte gar nicht weinen, dann sage ich immer, weinen Sie einfach, weil wenn nicht hier, wo dann? Und das gehört dazu und das ist auch Teil des Prozesses.
Aber du hast auf jeden Fall in deiner Praxis eine Atmosphäre geschaffen, in der man sich sofort wohlfühlt, will ich mal sagen.
Ja, danke. Es ist so ein bisschen wohnzimmermäßig, das
ja,
war
genau
mir auch
so
wichtig, weil wenn die Leute sich wohlfühlen, dann können sie sich auch öffnen.
Wir beide waren ja auch mal bei einer Ehetherapie, aber in den Räumlichkeiten, ich weiß nicht, Spatzel, wie du das so in Erinnerung hast, habe ich mich jetzt persönlich eher unwohl gefühlt.
Das war auch ein Altbau, aber richtig, es war nicht so gemütlich.
Du hast nee, da, stand, so da stand vor allem auch so eine große Psychologen-Couch.
Das
fand ich schon mal irgendwie spooky, ich weiß auch nicht. Und dann war da ganz viel Bambus und überall Pflanzen und so. Ja. Der Therapeut ist natürlich immer das Allerwichtigste, aber auch wenn es jetzt banal klingt, finde ich persönlich, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Atmosphäre ist schon total entscheidend, um sich wohlzufühlen und öffnen zu können.
Aber du bist auch ein Schöngeist, gell?
Ja, das ist der Schöngeist hier.
Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn man zu euch nach Hause kommt oder wenn wir hier auch sitzen und arbeiten, dann kann man wirklich sagen, da kann man Fotos für schöner Wohnen machen. Das muss man ganz ehrlich neidvoll zugeben.
Spastel macht da ganz viel.
Ja.
Der Dekorationsspezialist.
Kommen wir zu Johanna und Klaus.
Johanna ist Ende 30, Klaus Mitte 40, als sie zu dir gemeinsam in die Praxis kommen.
Die beiden kamen tatsächlich zur ersten Sitzung gemeinsam. Was ich erfahren habe, ist, dass sie getrennt waren. Mhm. Und in diesem Fall ist es Klaus, der von Johanna verlassen wurde. Er liebt sie über alles und will sie unbedingt zurück, aber Johanna ist sich noch nicht sicher.
Johanna ist Krankenschwester in einer Münchner Klinik und Klaus selbstständiger, ziemlich erfolgreicher Fotograf.
Was ich mir als Quotenmann sofort gemerkt habe, dass er sehr ästhetische, aber vor allem auch erotische Fotos macht.
Oh lala.
Ja, mein erster Eindruck von den beiden war auch, dass sie optisch ganz gut zueinander passten. Mhm. Beide sind, würde ich jetzt mal sagen, ja überdurchschnittlich attraktiv.
Mhm. Johanna und Klaus haben sich übers Internet kennengelernt, über Tinder, um genau zu sein. Erst haben sie sich natürlich hin und her geschrieben und nach ein paar Wochen dann zum ersten Mal getroffen.
Markus und ich sind ja gefühlt seit immer zusammen, ne?
Ja, immer.
Das hört nie auf.
Oh Gott. Deswegen habe ich jetzt überhaupt nicht so einen Plan von dem ganzen Internet-Dating, aber ich habe mal nachgeschaut. 46% aller Paare lernen sich mittlerweile übers Netz kennen.
Also fast jeder zweite.
Ja, Wahnsinn, oder?
Wahnsinn.
Wir hören also von unseren befreundeten Mädels, einige sind ja auch Single-Frauen, dass das Tinder-Daten super anstrengend ist und man oft irgendwelche durchgeknallten Typen kennenlernt. Gell? Wir haben da schon Storys gehört. Oder auch andersrum bei Männern, ne? Ebenso crazy Frauen. Ja, und das ist halt so ein Konsum irgendwie, ist so ein Hin- und Hergewische. Wenn das Profil nicht passt, dann wische ich weiter und suche mir halt den Nächsten oder die Nächste. Die meisten unserer Freunde, die haben sich irgendwann bei Tinder wieder abgemeldet.
Aber wir kennen auch ganz viele Paare, die sich über Tinder kennengelernt haben.
Die Gefahr beim Internet-Daten, wenn das lange geht, ist, dass man sich auch von jemandem ein Bild macht, was aber überhaupt nicht der Realität entspricht. Oft nicht mal wirklich die Fotos, das sind dann eben so Momentaufnahmen oder vielleicht nur ein Foto. Noch kann man den Menschen charakterlich da ergreifen in so einem Profil. Und der Schreck ist manchmal groß, wenn man den anderen dann in real das erste Mal persönlich trifft und denkt sich, was ist das denn?
Eine Freundin von uns hat neulich einen Typen gedatet, der 2 Köpfe kleiner war als sie. Da hat sie erstmal geschaut.
Aber dann hat er den Fehler gemacht, dass er das nicht in sein Tinder-Profil reinschreibt.
Ja, soll er den reinschreiben? Ich bin ein extrem kleiner
klein.
Mann.
Ja. Und suche eine kleine Frau. Oder ich bin klein und suche eine große Frau. Kann ja auch sein, je nachdem, was er mag.
Ja,
das ist
ja
das Tolle an Tinder.
Kannst du dir vorstellen, dich bei Tinder anzumelden, Spatzel?
Also ich bin ehrlich, es hängt natürlich total von meiner Situation ab. Wenn ich jetzt Single wäre, glaube ich, würde ich das ausprobieren, auch weil ich wirklich keine großen Erfahrungen mit Tinder habe. Mir geht's wie dir. Wenn ich nach einer Beziehung suche, ist es eher schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es viel einfacher ist, irgendwie nach einem One-Night-Stand zu suchen oder irgendwie so nach einer sexuellen Beziehung oder irgendwie sowas. Weil da die ersten Merkmale auch auf Fotos öfter vielleicht zutrefflich sind, sodass man da eine einfachere Entscheidung treffen kann.
So. Also wenn wir nicht mehr zusammen wären, würdest du bei Tinder eine Frau zum Schnackseln
suchen? Ich werde Tinder weiß.
Ja, auf jeden Fall das Ganze verhindern.
Das will ich auch gar nicht miterleben. Das habe ich jetzt verstanden. Na gut.
Zurück zu Johanna und Klaus. Bei den beiden hat die Optik jedenfalls auch der Realität entsprochen.
Mhm.
Und vor ihrem ersten Treffen haben sie sich allerdings schon viele, viele lange Texte hin und her geschrieben und teilweise übrigens auch sehr erotische.
Aber er wollte nicht gleich auch die Johanna erotisch fotografieren, oder?
Nee, natürlich nicht. Allerdings beschreibt Johanna Klaus schon so ein bisschen als Draufgänger, aber das hat sie positiv gemeint. Er hat sexy, erotisch, aber auch sehr niveauvoll geschrieben, hat sie erzählt und das hat sie extrem fasziniert. Und in ihr fand er eine tolle Schreib- und Lesepartnerin, mit der er sich schon vor dem ersten Treffen so einiges vorstellen konnte.
Das erste prickelnde Date. Die Luft brennt.
Die beiden haben sich zu einem Museumsbesuch in der Pinakothek der Moderne in München verabredet, so ein Kunstmuseum, moderne Kunst, viele Bilder, Installationen, so die Richtung. Ne?
Die ich beide mir nie verstehe. Da steht ein Stuhl im Raum und davor liegt ein rohes Ei. Was will uns der Künstler damit sagen?
Da gibt es viele verschiedene Sachen.
Ja, das stimmt. Es gibt auch ganz tolle Sachen.
Gibt es auch ganz tolle Sachen.
Aber ich finde so grundsätzlich für ein erstes Date, Andrea, oder? Kann ein bisschen Kultur ja gar nicht schaden.
Naja, und man kommt vor allem ja auch ein bisschen ins Gespräch und sieht gleich mal, ey, wie findest du das? Also beide haben auch beschrieben, dass von Anfang an in der Luft so ein Knistern lag. Ja, also Blicke auch, die schon durch Mark und Bein gingen und nebenher diese Kunstszene um sie herum. Also hat schon
spannend,
was.
Spannend. Mhm.
Und danach sind die dann, nach der Pinakothek der Moderne, sind sie da drumherum, gibt es ganz viele kleine Restaurants und sind dann in so einem kleinen asiatischen Streetfood-Restaurant essen gegangen. Aber nicht lange, weil
die Luft ja brannte.
Ja, genau.
Sie sind tatsächlich gleich zu ihm und haben auch die ganze Nacht miteinander verbracht.
So ging es los mit Johanna und Klaus. Alles lief erstmal super gut. Sie haben sich gegenseitig in ihren Wohnungen getroffen, die Wochenenden miteinander verbracht. Viel Kultur. Sie sind zusammen auf Vernissagen, in Museen gegangen, im Englischen Garten, dann auch ab und zu mal joggen. Ihre Freundeskreise haben sich so nach und nach kennengelernt. Kunst und Kultur war jetzt eigentlich nicht so sehr Johannas Faible, aber Klaus hat sie dafür total begeistert.
Genau, und sie war mit ihm plötzlich in so einer anderen Szene, die sie nicht kannte, und das hat sie sehr beeindruckt. Vor allem auch, weil Klaus so belesen ist. In seiner Wohnung würden Bücherregale bis unter die Decke gefüllt mit Büchern stehen, und in Gesprächen zitiert er immer irgendwelche Schriftsteller, und sie himmelte ihn schon so ein bisschen an.
Mhm. Naja, während Johannas Wohnung eher so klassisch mit IKEA-Möbeln eingerichtet ist, hängen in Klaus' Altbauwohnung meterhohe Schwarz-Weiß-Fotografien. Eine Frau, nur bekleidet mit einem halb aufgerissenen Männerhemd, liegend in der Fabrikhalle. Na, so die Art zu Zeug.
Und Johanna findet das alles wirklich super interessant und auch beflügelnd, sagte sie. Und ihr Sexualleben ist inzwischen sehr erotisch und Klaus einfallsreich und einfühlsam.
Aber etwas stößt ihr mit der Zeit auf. Klaus und Johannas Vorgeschichten.
Klaus war schon einmal verheiratet. Er hat einen erwachsenen Sohn, der in Barcelona studiert gerade. Und er beschreibt seine erste Ehe so als Nutzgemeinschaft mit dem Zweck, den Sohnemann großzukriegen.
Ja, Klaus wirkt auf mich generell ausgeglichen, auch ein bisschen pragmatisch. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass seine Frau und er ein freundliches Nebeneinander geführt haben, wie man das so schön nennt.
Johanna ist Ende 30, war noch nicht verheiratet, ihr Kinderwunsch auch noch nicht abgehakt. Ihre vorherige Beziehung lief zwar fast 20 Jahre, sie war mit ihrem Ex-Freund, seit sie 14 ist, zusammen. Kinder und Heirat schienen allerdings nie ein Thema gewesen zu sein, zumindest anfangs nicht. Erst später dann für sie, ihr Ex hat das dann blockiert und Johanna hat daraufhin dann nach so vielen Jahren die Reißleine gezogen.
Ja, und eine ganz wichtige Information für mich war, so erzählte sie es mir, Sexualität in ihrem bisherigen Leben nie eine große Rolle gespielt habe.
Das Problem, die Raupe nimmersatt.
Nach dem anfänglichen Verliebtsein nimmt Johanna so ganz vage wahr, dass sie eigentlich immer, wenn sie sich sehen, Sex haben. Das war ihr zu Beginn nicht so aufgefallen und fast immer ging es von Klaus aus.
Ich finde, grundsätzlich kann man dann nichts dagegen sagen. Das war bei uns auch so, Schatz.
So ist es doch sicher.
Normal, sind wir ehrlich.
Aber das ging ja nicht immer von dir aus. Von uns beiden.
Richtig, stimmt. Es ging von uns beiden aus, okay.
Ja, aber ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, ne, das war wirklich, es ist ja schon eine Weile her, so auch fast 20 Jahre, aber es war wirklich Magic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt ja vielleicht den Film Avatar und diese Szene, in denen sich die Avatare mit ihren Schwänzen so zusammenschließen. Die liegen da unter so einem Baum, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Mhm. Und dann verschmelzen die so. So ein bisschen war das auch bei uns. Wir sind nur nicht blau angelaufen.
Gott sei Dank.
Nein, aber das kennen wir doch alle, oder? Diese Verliebtheitsphase, wo man einfach nicht genug kriegen kann vom anderen.
Na klar.
Zurück zu den beiden.
Wann hat denn Johanna eigentlich gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht?
Gemerkt hat sie es an einem Tag, als der Klaus abends zu ihr kam und sie krank war. Sie hatte ihm das auch gesagt und war auch fiebrig und fühlte sich nicht besonders wohl. Er wollte aber trotzdem vorbeikommen.
Und er wollte sie dann pflegen? Das klingt ja eigentlich ganz nett,
ja,
ne?
Ja, ist schon so. Mhm. Aber er kuschelt sich dann zur kränkelnden Johanna aufs Sofa und beginnt, so hat sie es dir geschildert, sie fast sexuell zu nötigen. sie ist krank, ja. Sie will das eigentlich überhaupt nicht, fühlt sich ja nicht gut, willigt aber schlussendlich ein, um Stress zu vermeiden. Ne? Das ist ganz schön übergriffig, finde ich eigentlich. Was meinst du?
Absolut.
Schon, oder?
Mhm. Absolut. Jetzt kann man natürlich sagen, sie hätte jederzeit was machen, selbstverständlich. Aber am Anfang der Beziehung, muss man auch sagen, fand die Johanna so diese, ich nenne es mal Überfälle von ihm. Also er war da schon sehr pushy, so hat sie ihn beschrieben, auch wahnsinnig erotisch. Ja, der begehrt mich und so weiter und sie schmolz da schnell dahin. Aber zu diesem Zeitpunkt war ja ungefähr schon ein Jahr rum. Das heißt, diese erste absolute Verliebtheit war schon etwas verflogen. Und was ihr anfangs gefiel, empfand sie jetzt als übergriffig.
Ja, aber wenn du krank bist, ist das ja auch übergriffig, oder? Ich meine, da kriegt man ja das Gefühl, der andere will nur seine Bedürfnisse an dir abarbeiten.
Ja, genau so war es auch. Und sie sagte, sie war so geschwächt, dass sie eigentlich gar keine Diskussionsenergie mehr hatte und hat es dann so über sich ergehen lassen. Ich meine, es ist natürlich eine Riesenkatastrophe.
Der Hintergrund war ja vielleicht auch, Andreas, du hast es zumindest geschildert, dass Johanna aus einer langen, relativ sexlosen Beziehung kam und Sexualität grundsätzlich in ihrem Leben vorher nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ne? Und dann war ein Jahr vorbei und vielleicht war sie ja auch nicht nur krank, sondern auch nicht mehr so fallen in love, kann das sein?
Genau so war's.
Naja, egal wie wir es drehen und wenden, auf jeden Fall war es nicht nett von Klaus. Dieser Vorfall war der erste große Riss in ihrer Beziehung, die dann immer weiter bröckelt. Aber Johanna entwickelt sich dann noch später in eine ganz andere Richtung. Wie soll ich das jetzt sagen? Also da wäre ich nicht drauf gekommen.
Mhm. Aber nun gucken wir doch mal, was eigentlich passiert, wenn wir uns verlieben.
Verliebt sein. Wie ein Drogenrausch.
Es ist eins der schönsten, vielleicht das schönste Gefühl der Welt.
Dieses Kribbeln im Bauch, dein Herz rast, wenn du den anderen siehst.
Wir alle wünschen uns, möge dieser Zustand doch für ewig anhalten. Aber das würden wir nicht lange überleben, denn unser Körper, unsere Hormone sind im Ausnahmezustand.
Platon sagt, die Liebe sei eine Geisteskrankheit. Was passiert mit uns?
Also die Wissenschaft weiß, körpereigene Duftstoffe, unsere Pheromone, führen uns unbewusst zum idealen Partner. Sie bestimmen, ob wir jemanden gut riechen können. Durch unsere Pheromone findet eine intensive und instinktive Kommunikation zwischen Menschen bei der Partnerwahl statt, ohne dass wir es merken. Unser Körpergeruch gibt Auskunft über unser Immunsystem und wie gut sie zusammen matchen.
Und wenn dem so ist, wird das Stresshormon Cortisol aktiv. Es löst zum Beispiel das Bauchkribbeln aus, indem es die Blutgefäße im Magen-Darm-Bereich reizt. Rezeptoren in unseren Schleimhäuten melden dem Gehirn, einen genetisch idealen Partner gefunden zu haben.
Und das Kuschelhormon Oxytocin baut eine Bindung zum Partner auf, sodass wir am liebsten jede Sekunde mit der Person zusammen sein wollen.
Verliebte reagieren ähnlich wie in einer Paniksituation. Die Stresshormone Adrenalin und Cortisol werden auch noch ausgeschüttet. Wir können nicht mehr essen, nicht mehr schlafen und auch nicht mehr ganz so rational denken.
Endorphine, wie Glückshormone, sowie Serotonin, Dopamin, Neurotrophin werden ausgeschüttet, wenn wir mit unserer geliebten Person zusammen sind. Ist die Person dann weg? Dann passiert im Gehirn etwas ähnlich wie bei einem Drogenentzug. Grund ist das Belohnungssystem, das bei Verliebten so aktiv ist wie bei einem Süchtigen.
Und alles nur für die Fortpflanzung.
Nach ungefähr einem Jahr hat sich der Hormoncocktail schließlich eingependelt und wir werden wieder normaler. Und aus dem anfänglichen Verliebtsein wird Liebe.
Oder auch nicht. Und wenn man weiß, dass Verliebtsein nachlassen muss, weil wir diesen körperlichen Ausnahmezustand auf Dauer gar nicht aushalten würden, dann ist es ja gar nicht mehr so schlimm. Es ist normal.
Klar, ja. Wissen nur viele nicht. Ja? Gerade wenn du deine erste Freundin oder deinen ersten Freund hast, dann denkst du, jetzt ist alles vorbei, weil das Gefühl ist weg. Habe ich früher auch immer gedacht, weißt du? Deswegen halten so am Anfang die Beziehungen meistens nicht so ganz so lange.
Und das mit dem einen Jahr, das kann ich auch in meiner Praxis beobachten. Je nachdem, wie eine Beziehung läuft, ob die zusammenwohnen, eine Fernbeziehung und so weiter. Aber bei den meisten wird immer von einem Jahr gesprochen.
Das Dornröschen. Ich fasse nochmal zusammen. Ja? Also Hintergrund bei Johanna ist, dass sie aus einer sehr langen Beziehung kommt, in der Sex keine große Rolle gespielt hat. Eigentlich ja noch nie in ihrem Leben, ne?
Sie lernt erst durch Klaus einen viel lockeren Umgang mit Sexualität kennen und sagt einen Satz, der sehr einprägsam ist.
Ja, sie sagt, es fühlt sich so an, als wenn mich Klaus wie bei Dornröschen wach geküsst habe. Ich war diesbezüglich vorher wie in einem 100-jährigen Schlaf.
Sexualschlaf. Ja. Ja? Sexualschlaf. Hörst du sowas öfter, Andrea?
Ja, das wirst du gar nicht glauben, aber das kommt bei Frauen gar nicht so selten vor. Ich meine, jetzt haben wir hier erfahren, dass die, seit sie ungefähr 14 sind, sich kennen. So, das ist natürlich auch der erste Sexualpartner. Also da ist man ja noch nicht wirklich mutig und vor allem, woher soll es denn einer können? Also der war ja selber noch nicht 30 Jahre erprobt. Ne?
Ja, klar.
Und die Frauen sind ein bisschen anders als die Männer. Deren Sexualität kommt eher so ein bisschen erst mit den Jahren. Also nicht die Sexualität, sondern eigentlich der Umgang damit, der Selbstwert.
Verstehe ich voll.
Dazu haben wir auch gleich nochmal Zahlen rausgesucht.
Genau, da gibt es Studien. Ja, zum Beispiel eine Studie der University of Texas zum Beispiel kommt zu dem Ergebnis, dass die Lust auf Sex von Frauen im Alter von 27 bis 45 besonders ausgeprägt ist. Frauen in dem Alter haben mehr Sex als Frauen zwischen 18 und 26. Mhm. Die Männer wollen ja immer diese ganz jungen Frauen, gell? So ist ja das Klischee.
Das macht gar keinen
Sinn. Die sind so dumm, die wissen das nicht. Da die Fruchtbarkeit bei Frauen nämlich mit fortgeschrittenem Alter abnimmt, seid ihr darauf konditioniert, die Frauen vorher so viele Kinder wie möglich zu bekommen. Ne? Das ist vielleicht die Erklärung dafür.
Klingt auch, finde ich, logisch und nachvollziehbar. Bei Männern ist das anders. 39% der 75- bis 85-jährigen Männer sind selbst im hohen Alter noch sexuell aktiv. Ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendjemand ein Bild im Kopf hat, aber das sind jetzt einfach mal die nackten Zahlen.
Ich freue mich trotzdem, ich finde Altwerden plötzlich gar nicht mehr so schlimm.
Hier ist doch so, juhu. Viel mehr als Frauen übrigens in der Altersgruppe, da sind es dann nur noch 17%. Auch das macht natürlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, aus Evolutionssicht total Sinn. Ihr Männer könnt bis ins hohe Alter Vater werden, bei uns Frauen lässt die Fruchtbarkeit bereits ab Mitte 30 langsam nach.
Das angeblich durchschnittliche Alter für das Eintreten der Wechseljahre, also der Menopause bei Frauen, liegt bei 51. Mhm. Aber die meisten Frauen können schon ab Mitte 40 keine Kinder mehr bekommen. Und laut aktuellen Studien endet die Fruchtbarkeit bei vielen Frauen sogar viel früher, als die meisten denken. Und da ändert auch ein gesunder Lifestyle nicht wirklich viel.
Also mittels des Fazits ist doch dann, dass vieles in unserem männlichen, in eurem weiblichen Verhalten auch evolutionsbiologisch erklärbar ist, oder? Also vielleicht sollten unsere Kinder im Bio- und Sexualkundeunterricht darüber viel mehr lernen. Also wir hatten das früher jedenfalls nicht auf dem Lehrplan. Ich habe davon noch nie was gehört. Jetzt schon, aber früher als in der Schule nicht. Es wäre doch gut, wenn man das vorher weiß, dann schaut man, dass man zwischen 18 und 30 Vollgas gibt.
Ja. Das erzählt einem ja auch niemand, oder? Pass mal auf, das ist die Pubertät, das ist die Phase, in der du das erste Mal in deinem Leben nicht mehr weißt, wie die geschieht. Dann kommt die erste Liebe und du bist total überwältigt und überfordert und fasziniert. Dann kommt die Phase der biologischen Fortpflanzung, in der wir vielleicht automatisch Dinge tun, die unsere Biochemie uns so vorgibt. Und dann kommen die Wechseljahre.
Nein.
Ja, aber jede Zeit hat so ihre Besonderheiten und macht einfach Dinge mit uns, die uns irritieren. Ja, wenn ich mir überlege.
Ja, voll, du hast recht.
Wenn wir Menschen wüssten, wie wir funktionieren und es viel, viel bekannter wäre, dann hätten wir uns, glaube ich, viele nächtelange Gespräche in den Küchen dieser Welt sparen können. Zumindest einige. Klaus, ich bin Hedonist.
Und Klaus sagt zu dir, Andrea, Johanna wusste doch von Anfang an, wie wichtig für ihn die Sexualität gewesen wäre.
Richtig. Und dieses besagte erste Jahr war ja auch gerade um, als die zwei zu mir kamen, eben schon als getrenntes Paar.
Grund dafür, dass sich Johanna von Klaus getrennt hat, war seine, wie sie es dir gegenüber schildert, Andrea, Maßlosigkeit.
Ja, so ein bisschen wie die Raupe Nimmersatt.
Okay, also nicht nur sexuell, sondern er isst und trinkt sehr gerne, was ich jetzt nicht so schlimm finde erstmal. Ne? Er ist sehr großzügig, ist auch nicht schlimm, aber steht auch jeglichen sexuellen Aktivitäten äußerst offen gegenüber. Vielleicht auch nicht schlimm.
Genau, ein zu viel schien es nicht zu geben.
Verstehe.
Und es war wohl richtig, dass Klaus das auch nie verheimlicht hat.
Okay.
Er hat sich also nicht als verklemmten Typen dargestellt, der Sex unter der Bettdecke im Dunkeln möchte. Denn genau das hat er in seiner ersten Ehe ja erlebt.
Mhm. Aber schon früher während seiner Ehe hat er die ja auch eher sexarme Beziehung kompensiert. Mhm. Und zwar beim Besuch bei Prostituierten.
Genau. Und sehr wichtig ist es, dass er das, diesen Umstand, dass er Prostituierte besucht hat, gegenüber Johanna nicht verheimlicht hat. Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er über sein Vorleben gesprochen hat, ja. Und für ihn war das auch keine Frage von Schuld oder Sühne. Er hat gesagt zu ihr, nur so konnte ich überhaupt noch in meiner Ehe bleiben, sonst wäre ich durchgedreht.
Und wie fand Johanna das?
Ja, das fand ich auch sehr cool von ihr. Sie sagte, das war für sie nicht bedrohlich, weil sie der Meinung war, es betraf ja die Zeit vor ihr und es war ihr nicht wichtig, was er davor gemacht hat. Mhm. Im Gegenteil, sie fand das natürlich schon auch spannend, weil das war ja auch wieder etwas, was sie so nicht kannte.
Mhm. Und sind wir mal ehrlich, denken wir Frauen ja auch gerne mal, ne? Mit mir an seiner Seite wird alles anders.
Oh ja,
aber das ist aus meiner Erfahrung, liebe Mädels, ein absoluter Irrglaube.
Und ein Frauendenken.
Ja.
Aber Klaus hat sich selbst jedenfalls als Hedonisten bezeichnet. Hedonismus, das ist ein griechisches Wort und bedeutet so viel wie Genuss, Freude oder auch Lust. Und damit ist eine Lebenseinstellung gemeint, die auf Glück, Genuss oder die Freude des Augenblicks abzielt. Ja, klingt ja auch ganz gut. Ich denke mal drüber nach.
Ja, und als Johanna dann Klaus traf, entlud sich quasi alles. Anfangs war sie förmlich hingerissen, das hatten wir ja schon. Aber zu dem Zeitpunkt, als beide das erste Mal bei dir sitzen, Andrea, da bezeichnet sie ihn schon als maßlos.
Ja, diese Maßlosigkeit hat letztendlich auch zur Trennung geführt, was wir jetzt gleich hören werden.
Der Swingerclub.
Unser Genussmensch Klaus ist dann nämlich eines Tages wirklich maßlos übers Ziel hinausgeschossen und es kam dann eher zufällig heraus.
Im Beisein von Klaus, also wir sind immer noch in der ersten Sitzung bei dir, Andrea, kam ja schon eine Menge raus, ne?
So war's, aber wir haben ja da auch 1,5 Stunden Zeit, also das, da kannst du schon ganz schön viel quatschen.
Noch ein bisschen mehr aus Klaus' Vorgeschichte. Also, wir wissen, er geht zu Prostituierten. Aber nicht nur das, er sucht auch ab und zu alleine Swingerclubs auf. Ich dachte eigentlich immer, da geht man als Paar hin.
Das ist unterschiedlich. Also soweit ich da informiert bin, gibt es da unterschiedliche Programme.
Okay.
Also er ist da als einzelner Mann hingegangen, was natürlich mehr kostet, als wenn du als Paar dorthin gehst. Mhm. Oder Frauen alleine, glaube ich, sind quasi so gut wie umsonst.
Mhm. Ja, auch diese Vorgeschichte, also es mit dem Swingerclub, fand Johanna noch spannend.
Mhm.
Und sie hat sich super gerne die, ja, ich nenne es jetzt mal Swingerclub-Stories von Klaus angehört.
Mhm.
Aber eines Abends überkommt sie spontan ein Gefühl, so ein komisches Gefühl, und sie fragt ihn, sag mal, wann warst denn du eigentlich zuletzt in so einem Swingerclub?
Und dann war Totenstille.
Genau. Aber er hat recht direkt geantwortet, ja, so vor ein paar Monaten.
Also während die beiden schon ein Paar sind. Es war, ja, ein Schock für sie, oder?
Ja, und genauso hat sie es auch beschrieben. Und sie sagte später auch, dass sie bis heute nicht wirklich weiß, warum sie ihn an diesem Abend diese Frage gestellt hat. Also das war plötzlich so ein Gefühl und blub war die Frage raus.
Das hat ihr dann wahrscheinlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ziemlich krass. Zumal sie ja jedes Mal mit Klaus intim wurde. Die hatten immer Sex, wenn sie sich gesehen haben. Zwar auf Initiative von Klaus, aber trotzdem immer Sex.
Ja, ich nenne den Abend jetzt mal den Abend der Enttäuschung. Also Enttäuschung, weil die Täuschung sozusagen ein Ende hat. Und sie ist natürlich quasi umgefallen und hat ihm Fragen gestellt und war auch aufgebracht. Und er ist dann tatsächlich nach kurzer Zeit aufgestanden, nicht unwütend, und hat ihre Wohnung verlassen.
Hä, weil er sich angegriffen gefühlt hat oder warum?
Ja, genau.
Das verstehe ich nicht.
Ja, man kann es verstehen, natürlich nicht aus ihrer Sicht. Er hat sozusagen die Reaktion und den Frust, der daraus entstanden ist, nicht ausgehalten. Und das hat ja auch ganz viel mit Scham zu tun. Er ist ja ertappt worden, wenn du so willst, ja.
Du, aber Andrea, die zwei haben doch vorher nie darüber gesprochen, ne? Dass sie keine monogame Beziehung führen oder so. Johanna dachte, Treue sei Grundvoraussetzung. haben.
Genau, das denken ja auch die meisten. Viele machen das ja nicht aus. Was würden wir machen, wenn? Und die Tatsache, dass er so sauer geworden ist und einfach aufgestanden ist, hat sie natürlich noch viel mehr verletzt. Also als die Tür ins Schloss fiel, sagt sie, da war für sie klar, boah, das ist jetzt echt eine Hausnummer.
Ich find's unverschämt. Ja, wirklich. Na gut, aber immerhin, das muss man ihm jetzt auch zugute halten, hat er nicht gelogen und er hat frei rausgesagt, ja, was er so treibt, ne?
Ja, aber wie kann man denn als Paar knapp ein Jahr zusammen sein, ne? Und sich noch nie über das Thema Treue unterhalten haben? Oder ich meine, irgendwie spürt man sowas ja auch, wenn man andere Geschichten hört, Einverständnis oder nicht. Irgendwie ein Gefühl bekommt man ja, wie der andere zum Thema Treue steht, selbst wenn man nicht direkt drüber spricht. Da muss man sich doch im Klaren sein.
Ja, Klaus war einfach letztendlich sauer darüber, dass Johanna den schönen Abend ruiniert hat, der natürlich für Johanna echt jetzt keinesfalls mehr auch nur annähernd schön war. Mhm. Und er ging wohl irgendwie auch davon aus, sich da keiner großen Schuld bewusst zu sein. Auch wenn er sich natürlich so ein bisschen geschämt hat, das ist schon auch klar. Aber er hat dann sozusagen ihr die Schuld gegeben für den Abend, dass du den ruiniert hast. Und damit habe ich natürlich meine Scham auch wieder im Griff. Also das eine Gefühl tauscht das andere aus. Ja, und ich erkläre euch auch gleich, warum das so war.
Das Problem mit der Kommunikation, wenn wir nur eine Sprache sprechen würden.
Johanna ist an diesem Abend und die Zeit danach total geschockt. Es kommt zumindest nicht zu einer Kurzschlussreaktion. Sie trennt sich zunächst nicht, sondern vertraut sich einer guten Freundin an. Das habe ich auch schon gelernt. Für euch Frauen ist drüber reden ganz wichtig.
Ja.
Super.
Ist das bei Männern anders?
Ja, gut, die reden schon mal, aber das ist dann nicht so episch und auch nicht so oft.
Ich gebe dir recht, die Männer schauen gemeinsam ins Lagerfeuer.
Die halten lieber die Angel ins Wasser.
Ja, genau.
Und sagen Scheiße. Ja, Scheiße.
Mist. Nee, die sagen, wie hat der FC Bayern gespielt.
Okay.
Genau.
Zurück zu den beiden. Die Beziehung ist, ja, abgekühlt.
Es folgten unzählige Diskussionen und Johanna hatte natürlich viele Fragen, völlig klar, vor allem nach dem Warum.
Genau. Und hier haben wir wieder so einen Fall, dass das auch nicht ersichtlich war, dass das passieren würde.
Du hast ja gesagt, für Johanna kam das sozusagen aus dem Nichts.
Absolut.
Außerdem waren die zwei ein noch relativ junges Paar, ne? Ja, ungefähr zusammen. Mhm. Und sie hatten eigentlich ausreichend Intimitäten. Mhm.
Aber wir haben ja auch gehört, dass Klaus so ein selbsternannter Hedonist ist, laut Johanna so eine Art Nimmersatt. Vielleicht ist der Mann doch nicht ausgelastet gewesen, kann es sein?
Naja, also ja und
immer
nein.
Sex. Immer Sex, wenn man sich trifft.
Hier holen wir uns jetzt mal Klaus' Geschichte dazu. Mhm. Er hatte eine Ehe, so schildert er es, in der er gelernt hatte, den fehlenden Sex, den es einfach dann nicht mehr gab, seit das Kind da war, und das war sehr schnell, und Zärtlichkeiten zu kompensieren. Und er hat sich eben dafür entschieden, das durch käufliche Liebe zu tun. Das fand er die wahrhaftigere Lösung.
Okay, also du meinst, er war darauf so mehr oder weniger konditioniert, weil auf der anderen Seite hätte er sich ja jetzt auch viel mehr Geld sparen können.
Spatzel, echt.
Das ist ja einfach.
Nee, jetzt aber mal ernsthaft, Andrea, hat er sich das quasi so angelernt oder wie dürfen wir das jetzt verstehen?
Ja, das ist schon so ein bisschen erlerntes Verhalten. Vielleicht kann man das so sagen, ohne ihn aus der Verantwortung zu entlassen. Und sein erlerntes Verhalten in der Liebesbeziehung war ja hauptsächlich durch diese lange Ehe geprägt. Mhm. Und es spielte auch in seiner Herkunftsfamilie eine Rolle, ja, wo er ja auch Dinge gelernt hat.
Du meinst also, als er noch ein Kind war mit seinen eigenen Eltern?
Klaus hatte selber Eltern, die ihm leider keine liebevolle Partnerschaft oder Ehe vorgelebt haben. Seine Schwester haderte auch mit ihrer Beziehung, sagte er. Also da sei es auch nicht so einfach, aber da sind wir nie richtig vorgedrungen.
Ja, aber der Klaus ist doch bei dem Streit einfach aus der Wohnung raus und hat sich nicht verstanden gefühlt. Warum fühlt er sich denn nicht schuldig? Er fühlt sich ja eher im Recht, dass das okay gewesen wäre, Swingerclub-Besuch.
Im Grunde genommen schämt er sich, dass sie ihn ertappt hat. Und statt er das Gefühl aushält, geht er in den Gegenangriff und sagt, du hast ja gefragt, du wolltest es ja wissen, du hast uns den Abend ruiniert. Und damit bin ich natürlich in einer anderen Position. Das heißt, ich stabilisiere mich gleich mal auf Kosten der armen Johanna. Und die hat natürlich geschluckt. Und dann hat er noch eins obendrauf gesetzt, indem er dann gegangen ist.
Und außerdem sagt er, er hätte Johanna auch mal gefragt, ob sie sich vorstellen könne, mal mit ihm in einen Swingerclub zu gehen. Ne?
Das heißt, die haben es schon thematisiert irgendwie.
Also ich sag jetzt mal so, die Johanna erinnert sich nicht an ein konkretes Gespräch dazu. Mhm. Sie hatte noch eine vage Erinnerung, dass er es mal erwähnt hat und könntest du dir vorstellen, oder das könnte man ja auch mal machen, wie man das halt so sagt, also nicht konkret. Und dann hat sie wohl gesagt, ja, schauen wir mal, vielleicht. Also für sie war das jetzt nicht eine direkte Frage und auch keine direkte Antwort.
Na, offensichtlich hat das Klaus völlig anders verstanden.
Genau. Ja. Und genau das war es. Er ist dann davon ausgegangen, oh ja, so, da mache ich kein großes Fass auf. Sie würde es nicht machen. Ich habe Nein gehört, ist dann mal gleich die Interpretation und somit auch gleich die Legitimation. Dann kann ich es ja alleine machen.
Wir sprechen zwar eine Sprache und trotzdem nicht.
Ja.
Ja. Kommunikation ist eine schwierige Sprache.
Ja, wie kam denn der da drauf, dann Ja zu hören?
Also ich glaube, da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Er hätte natürlich, wenn er konfliktfähiger gewesen wäre, das Gespräch nochmal suchen, nicht nur können, sondern auch müssen. Also ich meine, das hat ja Konsequenzen, so eine Handlung, da müssen wir ja mal ehrlich sein. Und er hat es nicht getan. Er hätte fragen können, Johanna, sag mal, habe ich dich richtig verstanden, dass das für dich nicht in Frage kommt? Also und was machen wir denn jetzt damit? Also er hatte praktisch eigentlich entschieden, ja.
Johanna ist jedenfalls sehr gekränkt. Mhm. Ehrlich gesagt, muss ich euch auch sagen, also ich würde mich auch fragen, wenn unsere Kommunikation in so wichtigen Punkten scheinbar nicht funktioniert, wo funktioniert sie denn sonst noch nicht?
Total.
Also mich persönlich hat das extrem verunsichert. Ja, man fühlt so mit, man denkt so mit, man überlegt so, wenn man die Story hört, was würde ich denn selber machen?
Ja.
Ich persönlich hätte mich, glaube ich, von ihm getrennt. Was macht Johanna? Johanna bleibt unter einer Voraussetzung.
Nach einigen Gesprächen mit ihrer Freundin kristallisiert sich heraus, dass Johanna nicht bereit war, mehr oder weniger, sich von Klaus zu trennen. Zu viel war zwischen ihnen gut und gut gelaufen und es uns wirklich auch wert, vielleicht beibehalten zu werden, ne?
Ja, ich fand es auch ehrlich gesagt eine sehr interessante Wendung, dass sie sich jetzt dafür entschied, die Beziehung auch weiterzuführen. Allerdings ein bisschen anders, als ihr jetzt alle denkt. Sie wollte nämlich jetzt eine offene Beziehung.
Eine offene Beziehung. Sie.
Sie.
Das ist schon crazy, oder?
Unser Dornröschen.
Ja. Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, irgendwie auch nachvollziehbar, nach dem Motto, wenn du über die Dörfer ziehst, darf ich das auch. Das verletzt mich dann nicht mehr so.
Genau. Ich habe es auch als eine Art Selbstschutz oder zumindest hatte sie das Gefühl, wieder ihre Selbstwirksamkeit sozusagen zurückzuholen.
Das klingt so, ja.
Mhm.
Ja, aber Klaus will genau das nicht. Er betont, dass er auch in seiner Ehe niemals eine emotionale Bindung eingegangen wäre, war und wäre. Und das fand er ganz wichtig.
Ja, und da war er ja auch sehr konsequent. Johanna wollte aber nun von ihm, dass sie das nicht heimlich machen würden, so wie er das gemacht hat, weil sie ja da auch deswegen so verletzt war. Johanna wollte, dass sie es offen machen, also ohne Lügen und ohne, ich mach das einfach mal. Und das war ihr Grund, warum sie diese offene Beziehung vorgeschlagen hat. Und da saßen wir dann nun bei mir in der Praxis und die beiden wollten, dass ich mit ihnen dieses Thema offene Beziehung diskutiere und vielleicht sogar auch genauere Modalitäten aushandle. Und nochmal kurz zu diesem Zeitpunkt waren die zwei getrennt. Die kamen getrennt zu mir, also weil es keine Einigung dazu gab.
Also sie blieb erstmal bei ihm, nachdem das alles rausgekommen ist. Und dann hat man ewig rumdiskutiert, fand keine Lösung.
Richtig.
Und jetzt saßen die beiden eben bei dir.
Ganz genau so war es.
Und wollten Modalitäten aushandeln.
Richtig. Das ist ja schon abgefahren, ne? Was du da alles erlebst.
Ja.
Schon ganz schön crazy.
Ja.
Und was habt ihr dann gemacht?
Ja, wir haben da mit einigen Terminen begonnen, Lösungen zu suchen. Und zu einem Ende sind wir nicht wirklich gekommen. Es ging immer wieder hin und her. Er wollte das nicht, weil seine Sorge war, und das kann man sich sehr gut vorstellen, dass in einer offenen Beziehung natürlich die Wahrscheinlichkeit, sich da auch emotional zu binden oder jemanden mehrmals zu sehen, also das war dann für sie auch wichtig, dass sie sagte, sie will aber nicht nur vielleicht einen One-Night-Stand und so. Mhm. Ich meine, das war dann schon auch sehr viel, wo ich sage, ich weiß nicht, wie erwachsen die beiden dann auch in dem Modus oft waren mit diesem Hin und Her und Her und Hin und ich will es aber so und ich will es so. Und das hat sich einfach auch eine Zeit lang gezogen.
Johanna hat erzählt, dass sie sich bei einem Internet-Dating-Portal angemeldet hat.
Ja, bevor die beiden zu Ende diskutiert hatten. Ne?
Also und sie hatten keine Modalitäten, nein, sondern sie hat das parallel gemacht.
Richtig.
Ja, schon auch mal irgendwie Tatsachen schaffen. Jedenfalls haben die beiden die Therapie dann bei dir erstmal abgebrochen und du hast nichts mehr von ihnen gehört, richtig?
Genau, und das fand ich auch wirklich schade, weil ich dachte, wir finden eine gemeinsame Lösung mit oder wahrscheinlich eher auch ohne eine offene Beziehung.
Gibt es eigentlich oft, sag mal, dass Paare zu dir kommen, mit wo einer, ich glaube, dass beide das gleichzeitig haben, ist nicht so der Fall, aber dass einer den Wunsch nach einer offenen Beziehung hat?
Ich sag mal nicht oft, aber immer öfter, muss ich tatsächlich sagen.
Ehrlich?
Also vor 10, 20 Jahren war das eigentlich kaum ein Thema. Es kommt jetzt momentan schon immer mal wieder vor. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, die sind extrem diskussionswürdig, diese Themen. Also mal eben, zack, eine offene Beziehung, das machen wir dann und dann schauen wir mal. Das geht nach hinten los, weil gerade da ist die Verletzungsgefahr extrem, extrem, extrem gegeben.
Spatzle, jetzt muss ich mal was fragen. Es hört ja auch keiner zu. Kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen?
Ich bin ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen.
Warum nicht?
Also da geht es jetzt gar nicht so sehr um mich oder um welche Vorgaben oder Vereinbarungen in einer offenen Beziehung ich denn einhalten würde. Ich hätte eher das Problem, dass ich immer Angst davor hätte, dass du irgendwie emotional bei der Sache wärst und es nicht nur Sex wäre. Wenn ich ganz sicher wäre, dass es nur Sex wäre, könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Aber ich finde es ein heißes Eisen. Aber
ist es?
Es ist ein heißes Eisen. Ich bin ganz zufrieden mit dir, Spatzle.
Gott sei Dank. Also ich persönlich kann mir vorstellen, dass es jetzt in diesem Fall wie bei Johanna und Klaus zunächst mal als Lösung erscheint, ja? Weil dann ist diese Fremdgeherei irgendwie legitimiert und es tut vielleicht nicht mehr so weh, weil es nicht mehr so viele Lügen braucht. So nach dem Motto, wir erlauben uns das, weil wir uns wirklich lieben, so kann man das ja auch anmalen. Ich gönne meinem besten Freund oder meiner besten Freundin ja auch alles, also warum nicht auch meinem Partner? Aber ich finde, wenn man das jetzt mal so, und da bin ich auch bei dir, wenn man das jetzt mal gedanklich so weiter durchspielt, dann muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, möchte ich doch bitte Number One für einen anderen Menschen sein. Aber ich kann Menschen verstehen, die auf solche Ideen kommen.
Ja, es gibt Menschen, bei denen es sogar funktioniert. Ich meine, Indra hat in der Vorbereitung zu unserem Podcast Kontakt zu einem Paar aufgenommen, das tatsächlich zu viert in einer Beziehung lebt.
Zu viert.
Zu viert. Mhm. Und vielleicht kommen die auch mal zu uns und erzählen, wie das da so läuft.
Also zu uns in den Podcast.
In den Podcast meine ich.
Nicht zu uns nach Hause, weil dann werden wir bald zu sechs. Ja. Polyamor nennt man das.
Wichtig ist hier noch zu sagen, es geht gar nicht nur darum, dass ich etwas gönne oder nicht gönne oder wie auch immer, sondern es gibt einfach Menschen, die auch eine partnerbezogene Sexualität haben und denen das wichtig ist. Ich finde es ganz wichtig, dass man da auch differenziert und nicht sagt, es geht hier nicht drum um eine Exklusivität oder mir gehört mein Partner und dem vergönne ich das nicht, sondern es geht ja da auch eher mal die Frage, sich zu stellen, kann ich mir das vorstellen oder mache ich das nur, weil der andere das macht? Ja.
Voll.
Und die Leute denken sehr oft, dass es zum Beispiel bei so einem Swingerclub-Besuch nur darum geht, mal eben legitim fremd zu gehen. Aber da muss ganz genau vorher besprochen werden, was darf da passieren und was nicht. Nee. Weil da ist ja schnell eine Grenzüberschreitung gegeben. Und
total,
was passiert ist, die Grenze, die ist für immer überschritten, wenn sie überschritten ist.
Wir kommen ja gesellschaftlich auch aus einer Zweierbeziehungsgeschichte, ja, wobei das während den 68er Jahren, das war bei den Hippies zum Beispiel. Das hat aber irgendwie auch nicht durchschlagend funktioniert, nur zumindest für lange
Zeit. Also Rainer Langhans habe ich mal gehört, der hat seit über 40 Jahren die Sexualität transzendiert und der hatte so viel in den 68ern Kommune 1, dass das jetzt seit 40 Jahren gar keinen mehr hat. Also das
ist auch was. Ihr kennt doch alle den Film Ein unmoralisches Angebot mit Robert Redford, der einem jungen Paar das Angebot macht, das es dann auch annimmt und vor unerwartete Probleme stellt. Also er zahlt, glaube ich, 1 Million oder so,
Million
für die Nacht
Dollar.
Mit Demi Moore.
Ja, mit der Frau.
Ja.
Und die beiden haben das lange, sind natürlich ein junges Paar, haben kein Geld und überlegen das dann und haben es sogar ausgiebig besprochen und alles gemeinsam entschieden. Und dieser Film wäre zum Beispiel wirklich auch toll, um mal zu sehen, du kannst gar nicht alles besprechen und am grünen Tisch ausmachen.
Und ist nach hinten losgegangen.
Richtig.
Ja. Ein halbes Jahr vergeht. Johanna ist getrennt jetzt von Klaus. Da kommt Johanna wieder zu dir, alleine, ohne ihn. Mhm. Allerdings war sie da wieder mit ihm zusammen.
Mhm. Und Klaus teilte sich, ohne es zu wissen, inzwischen seinen Platz an Johannas Seite mit Niki.
Johanna und Niki.
Um uns nochmal in den Film zu bringen, beide kommen getrennt zu dir, wollen aber eventuell Modalitäten irgendwie für eine offene Beziehung diskutieren und dann bricht der Kontakt zu dir erstmal ab.
Genau, tatsächlich kommen beide ohne Deal auch für diese offene Beziehung wieder zusammen. Also sie konnten nicht voneinander lassen, aber diese offene Beziehungsthematik ist nicht geklärt worden.
Was für ein Hin und Her, oder? Zusammen getrennt.
Parallel meldet sich Johanna jedenfalls auf einem Datingportal an.
Genau. Und lernt Niki kennen. Und nicht nur das. Sie verliebt sich auch noch unsterblich. Aber sie ist ja auch mit Klaus zusammen.
Mhm. Ja.
Das soll auch ganz gut laufen und Klaus sei angeblich, sagte sie, nie wieder alleine im Swingerclub gewesen.
Crazy, crazy, oder? Wer ist Niki?
Ja.
Niki ist eine Frau.
Und das hat sie nicht geplant. Sie hat es nicht geplant und sie hatte auch vorher keine lesbischen Ambitionen. Es ist einfach so passiert, sagt Johanna.
Aha. Und sie hat dir später gestanden, dass sie sich eigentlich nur aus Rache auf diesem Portal angemeldet hat, weil sie eben so verletzt war von dieser ganzen Swingerclub-Sache und geglaubt hat, durch einen Seitensprung ihrerseits, könnte sie das Gleichgewicht wiederherstellen. Das war auch der Grund, warum sie ja gesagt hat, ich will eine offene Beziehung und so.
Hm. Kann sowas funktionieren?
Also manchmal ja, meistens nicht. Es mag sein, dass das Ego dann vielleicht ein bisschen befriedigt ist, aber die Probleme werden dadurch ja nicht kleiner, sondern meistens eher größer.
Jedenfalls weiß Klaus bis hierhin noch nichts von Niki.
Richtig. Johanna hat in dem Datingportal auch keine Beziehung gesucht, sondern im Grunde wollte sie nur ihr Ego befriedigen. Mhm. Also eine Art Wiederherstellung zwischen Klaus und ihr. Und das war ihr größter Wunsch. Dass sie so für sich das Gefühl hatte, so jetzt bin ich dir ebenbürtig. Jetzt können wir darüber diskutieren, ist das okay, ist das erwachsen oder sonst was. Es war so, wie es war. Und so war die Ausgangslage. Und dann lernte sie Niki kennen, die sie anschrieb wiederum, weil sie hatte ja auch keine Frau direkt gesucht. Und ihre Gefühle drehten wirklich durch.
Heide Witzka. Und Klausi Mausi weiß von gar nichts. Aber du jetzt ja schon, Andrea. Und dann? Klaus völlig am Ende. Und? Willst du meine Frau werden?
Johanna jedenfalls macht mit dir aus, Andrea, ein klärendes, offenes Gespräch mit Klaus zu führen und ihm dann auch von Niki zu erzählen.
Ja.
Und sie beschließt auch, sich nach dem Revival mit Klaus nun endgültig von ihm zu trennen. Ne? Nach dem ganzen Hin und Her.
Mhm.
Die beiden treffen sich bei Klaus in der Wohnung, essen gemeinsam, trinken ein Glas Rotwein. Auch an der Wand in der Küche hängt eine große schwarz-weiß Aktfotografie, die Klaus fotografiert hat. Und auf dieser Fotografie sind zwei nackte Frauen abgebildet im Sitzen. Eine Asiatin, die andere Frau dunkelhäutig. Sie küssen sich.
Johanna schaut nach dem Essen. Beide sitzen mit ihren Rotweingläsern noch am Küchentisch auf dieses Bild und sagt, so geht's mir auch, Klaus. Ich liebe eine Frau.
Bang.
Ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein.
Oh.
Und er starrt Johanna fassungslos an.
Er bricht dann förmlich zusammen und von dem coolen Hedonisten von damals ist nicht mehr viel übrig. Und er sitzt weinend in seiner Küche.
Und was macht Johanna? Diesmal geht sie.
Ja, ich denke nicht, dass Klaus damit gerechnet hat, dass Johanna sich nochmal mit einer Trennung auseinandersetzen würde. Und dann auch noch wegen einer Frau. Mhm. Und ich glaube, ihm war bis zu diesem Zeitpunkt auch selber gar nicht bewusst. Und das ist ganz entscheidend, wie sehr er an Johanna hängt und wie er sie inzwischen liebt. Und nach dieser ersten Trennungsambivalenz, nennen wir es mal so, war er zwar auch traurig darüber, aber insgeheim wusste er wohl, dass er sie irgendwie zurückkriegen würde. Und es war ja auch so. Mhm. Obwohl sie keine Lösung für diese offene Beziehung gefunden hatten, kamen sie wieder zusammen.
Aber diesmal war alles anders, endgültiger, weil sich Johanna verliebt hat. Und Johanna ist ja tatsächlich gegangen, einfach so.
Bei unserem nächsten Treffen schilderte sie mir, dass es auf einmal ganz selbstverständlich für sie war. Sie beschrieb, dass sie mit ihrer neuen Liebe mit Niki genau das fand, was sie beim Klaus vermisst hatte. Mehr Rücksichtnahme, mehr gesehen werden, ein vorsichtigerer Umgang mit den Gefühlen des anderen. Überhaupt hat sie Niki im Gegensatz zu Klaus, dem Hedonisten, mehr als eine Art, ja, zauberhaften Schmetterling, eine Art Feenfrau beschrieben.
Eine Feenfrau?
Mystisch.
Okay, also erst durch die Feenfrau Niki wurde Johanna dann so richtig bewusst, was und vor allem, dass ihr so viel an Klaus fehlt oder mit Klaus fehlt. Viel, viel mehr, als sie eigentlich dachte, ne?
Und Klaus beginnt jetzt tatsächlich, um Johanna zu kämpfen. Und zwar wie ein Löwe, ja. Würde ich erstmal auch machen, Spassel, wenn du mir sagst, du hast dich jetzt in eine Frau verliebt. Gleichzeitig würde ich mir auch denken, mal, wenn das dann nicht klappt, dann kann ich ja nichts machen.
Ja.
Aber,
ja. Was glaubst du, geht in einem Mann vor, wenn, oder auch in einer Frau vor, wenn du hörst, dein Konkurrent ist jetzt eine Frau oder ein Mann? Also was passiert, man ist ja erstmal wahrscheinlich sprachlos, oder?
Ich glaube auch, ich wäre erstmal sprachlos. Aber natürlich, ich würde natürlich schon versuchen, erstmal alles auszupacken, was ich so habe. Aber wenn es dann nicht klappt, kann ich auch nicht böse sein, weil was soll ich denn tun? Also dagegen kann man ja nichts machen am Ende des Tages. Man kann nur versuchen zu überzeugen.
Naja, es ist meistens noch ein viel, viel größerer Schock. Und zwar in beide Richtungen, weil es so ein bisschen was hat von Konkurrenz ist ja gar nicht der richtige Wortlaut, weil du kannst ja fast nicht in Konkurrenz treten mit dem anderen Geschlecht. Also
das
hat so ein bisschen was von, boah, also wie David gegen Goliath.
Oha, da steige ich aus. Andrea, zurück zu Klaus. Ihn hast du ja dann nicht mehr gesehen. Also alles, was wir jetzt gehört haben, wurde dir ja von Johanna berichtet, ne?
Genau. Die beiden hätten theoretisch genauso gut zusammenkommen können, auch praktisch, aber das wollte er offenbar nicht. Er hat also alleine jetzt mit allen Mitteln gekämpft, nachdem sie ihm in der Küche von Niki erzählt hat.
Und dann passiert etwas, womit wir auch nicht gerechnet haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Klaus macht Johanna einen Heiratsantrag. Klaus holt an diesem Abend Johanna zum Essen ab, bei seinem Stammitaliener. Er führt sie in die Küche, in ein zauberhaft dekoriertes Hinterzimmer. Da steht ein Tisch mit Champagner, weiß eingedeckt, mit Kerzenleuchtern. Johanna schwan schon beim Betreten nichts Gutes. Ja, und dann beim Essen zückt er eigentlich das, was sich viele Frauen wünschen, eine kleine Tiffany-Schachtel, holt einen Diamantring heraus und sagt, liebe Johanna, ich liebe dich über alles. Das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden. Willst du meine Frau werden?
Und Johanna schaut ihn an, ist total versteinert und sagt,
nein.
Für mich ist das so ein bisschen die Tat der letzten Verzweiflung.
Ja. Ja.
Das klingt eher nach einem, ich will um jeden Preis,
Markus,
will ich sie halten.
Genau so war es.
Nicht so eine richtig gute Entscheidung.
Richtig, ne? Markus. Und genau so war es. Und das spürte sie
das
auch.
Spürt sie.
Ja, und natürlich nahm sie weder den Antrag an, also hätte sie ja gar nicht können, um Gottes Willen. Und noch fühlte sie sich dafür seinen Dramakampf, wie du ihn nennst, den Akt der letzten Verzweiflung verantwortlich. Und sie war der Meinung, dass er letztendlich durch sein Verhalten eben genau das auch provoziert hatte.
Andrea, Johanna kommt ja weiter zu dir, aber sie braucht jetzt weniger so Bestätigung oder Bestärkung, sondern will einfach nur erzählen.
Genau. Oft gibt's ja dann auch so Gespräche oder auch mal ein Endgespräch und das ist dann weniger therapeutisch als mehr menschlich.
Ist Klaus wirklich ein Hedonist?
Klaus legte sich trotz des Neins beim Heiratsantrag erstmal noch weiter ins Zeug.
Trotz Blitz. Mhm.
Ja, er verlor inzwischen auch wirklich den Bezug zur Realität, denn er wollte die Trennung einfach nicht akzeptieren. Mhm. Er schrieb ellenlange WhatsApps, rief sie 30, 40 Mal pro Tag hintereinander an.
Warum kann er das nicht akzeptieren? Sein Gefühl ist da und er will sie unbedingt haben. Aber warum kann er nicht sagen, boah, sie will halt einfach nicht, ich habe Pech gehabt.
Ich glaube, da ist auch so ein Teil dabei, wenn du um jemanden kämpfst und der will nicht, dann ist das für manche Menschen sehr attraktiv, um den weiter zu kämpfen, weil das natürlich auch so ein Selbstwertbooster ist, wenn du den anderen dann letztendlich für dich einnimmst. Und da war er ja schon ein paar Mal dran.
Mhm. Aber er entfernt sich natürlich immer weiter vom Erfolg mit diesen ganzen bescheuerten Aktionen, diesen Anrufen und so weiter.
Richtig.
Das ist ja nicht erfolgsversprechend.
Er hat sie letztendlich, die Johanna, immer weiter von sich weggetrieben und sie hat auch gesagt, ja, am liebsten würde sie ihm, sie hatte natürlich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen im Sinne
fragen.
Von,
ja.
Aber sie hat auch gesagt, am liebsten würde ich ihm sagen, ich lösche dich überall raus, ich will das nicht mehr, weil es hat sie einfach auch total gestresst, das war ja Psychoterror.
Und wie lange hat er gekämpft, der Gute?
Ach, das war gar nicht sehr lange. Es war sehr intensiv, aber gar nicht lange. Du wirst nicht glauben, was dann letztendlich passiert ist.
Klaus hat tatsächlich überlebt. Und er hat sich nach ein paar Wochen wieder bei Tinder angemeldet. Und natürlich hat er jemand Neues kennengelernt und natürlich auch gedatet.
Der gute Klaus.
Andrea, wir wissen das natürlich jetzt alles, weil Johanna es dir erzählt hat, ne? Und woher wusste sie das? Von ihm? Logischerweise.
Ja, sie hatte ja mit ihm immer noch ausreichend Kontakt und sich auch ab und zu auf einen Kaffee mit ihm getroffen, weil es ihm ja so schlecht ging und sie hat sich auch so ein Stück für ihn verantwortlich gefühlt.
Die hatte Mitleid, oder?
Ja, ehrlich gesagt, ja.
Ein bisschen.
Mhm. Ja.
Okay, aber dann irgendwann nicht mehr.
Irgendwann kam dann auch die Wut.
Ja, klar.
Also sich da einzunehmen lassen für sein Gejammere, das war dann für sie irgendwann auch im Vordergrund gestanden.
Was ist mit Klaus los? Also eine lange Trauerphase hat er nicht. Erstmal macht er ein Riesenaffentheater und dann ist ja schnell alles wieder vergessen.
Naja, er ist doch viel bedürftiger, als er sich eingestanden hat. Ja, er hat gedacht, das ist super, ich kann da mal alles machen, ich brauche sie nicht. Ne? Ist ja auch eher so ein bisschen sexuell, die ganze Geschichte. So, und dann hat sie letztendlich irgendwann den Spieß umgedreht und hatte sich in diese Niki verliebt. Und da sah er seine Fälle davon schwimmen und hat gemerkt, dass sie ihm doch viel wichtiger war.
Aber wir haben ja eingangs gesagt, dass Klaus ja ein Hedonist ist, ja, aber irgendwie klingt das gar nicht mehr so danach, ne?
Nö, es war wohl anders.
Gibt's denn überhaupt echte Hedonisten oder sind es Menschen, die bedürftig und innerlich sehr einsam sind?
Wenn jemand sagt, du bist maßlos und ja, wieso, ich bin doch ein Hedonist, das klingt doch besser, als dass ich bedürftig bin und irgendetwas brauche.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, was so angemalt ist als Hedonismus, ist eigentlich so ein bisschen eher Bedürftigkeit.
Bedürftigkeit und vielleicht auch so ein bisschen Grenzenlosigkeit.
Ah, verstehe.
Ich spüre gar nicht, wann es genug ist, wann ich satt bin. Also es ist auch so eine Unersättlichkeit.
Gut, also Klaus hat sich wieder bei Tinder angemeldet, datet da wieder lustig umher, tritt damit eigentlich auch so ein bisschen auf der Stelle. Aber Johanna ist ja durch die Begegnung mit ihm in Bewegung gekommen. Ne?
Oh, und wie?
Sie hat erst durch ihn ihre Sexualität gefunden, gelernt, was sie will und was nicht. Und diese Beziehung hat sie ja auch nicht erst nach 20 Jahren beendet, sondern sie hat ja in dieser Beziehung mit Klaus dann relativ schnell gemerkt, so bis hierhin gehe ich nicht weiter.
Genau. Und genauso sehe ich es auch. Sie hat unglaublich viel, sie ist wach geküsst worden, erinnere dich wieder aus dem, wie hast du es gesagt, Sexualschlaf. Mhm. Und sie ist übrigens mittlerweile auch nicht mehr mit Niki zusammen.
Ach was.
Mhm. Sie hat sich sozusagen nach einigen Hörnerabstoßen zusätzlich nach Klaus dann in eine Beziehung wieder mit einem Mann begeben. Und da sind sie auch wirklich richtig glücklich. Und sie schrieb mir letztes Jahr Weihnachten eine Karte und planen gerade ihre Hochzeit. Und wenn es denn dann klappen kann, können sie auch ein gemeinsames Kind nicht ausschließen. Und sie hat ihn im Krankenhaus kennengelernt. Wir erinnern, sie war Krankenschwester. Mhm. Er ist Intensivpfleger und beide haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten, also auch jenseits der Sexualität.
Okay.
Ende gut, alles gut. Auch für Klaus. Der hat laut letztem Gespräch mit Johanna immer noch mit Tinder-Bekanntschaften zu kämpfen. Mal mit der einen, mal mit der anderen. Aber es geht ihm gut, das ist das Wichtige. Und Johanna und er sind heute freundschaftlich verbunden, was ich gut finde, ja. Und die sehen sich auch ab und zu mal und quatschen. Ne?
Aber was ich jetzt wirklich nochmal sagen muss, was ich toll finde, was die Johanna für eine Entwicklung genommen hat, ne? Erst 20 Jahre Beziehung, sexlos,
ohne Perspektive, mit der Jugendliebe, und 20 Jahre ist ja auch echt lang, ne, wenn man sich das mal so überlegt. Dann kommt der Hedonist, die Raupe Nimmersatt, der ihre Gefühle verletzt, aber dennoch Dornröschen wach küsst, ja. Dann der Ausflug mit der zarten, gefühlvollen Schmetterlingsfrau, mit Niki. Tja, und schlussendlich heiratet Johanna einen Mann, der aus einem ähnlichen Umfeld wie sie kommt, wahrscheinlich mit ähnlichen Wertevorstellungen. Und was lernen wir alle daraus? Der Weg ist das Ziel.
Ich bin mir persönlich sicher, dass auf jeden Topf ein Deckel passt. Manchmal muss man halt in vielen Küchenabteilungen suchen. Nach dem richtigen Deckel.
In diesem Sinne bedanken wir uns sehr herzlich fürs Zuhören.
Ganz genau. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Da freuen wir uns sehr.
Ja, überall da, und ihr könnt uns auch Nachrichten schreiben über unsere Instagram-Seite Paarflüsterei mit UE. Freuen wir uns sehr und antworten.
Und bis zum nächsten Mal.